Hallo Thomas.
Hallo mein lieber Hennes.
Und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Ost-West-Dialog Blühende Landschaften hier als Podcast. Wenn euch das gefällt übrigens, dann liked das doch und abonniert das und teilt das in den sozialen Netzwerken und schreibt uns eine nette, Rezension. Man kann Punkte vergeben.
Ja, man kann Punkte vergeben. Es gibt ja einen Podcast, da kann man richtig hinschreiben, das ist Dufte oder das ist auch nicht so Dufte. Aber wir freuen uns natürlich am meisten, wenn ihr uns lobt und schmeichelt.
Ja, ganz genau. Aber ich habe jetzt gehört, man soll das am Anfang sagen, damit die Leute das auch dann machen.
Weil die ja sowieso nach 2 Minuten wieder ausmachen.
Ganz richtig, genau. Und natürlich auch nochmal ein Gruß an alle, die uns bei Facebook folgen, weil da auch wieder natürlich, da gibt's dann noch Material mehr, da gibt's noch Fotomaterial.
Es gibt die Facebook-Seite Blühende Landschaften, der Podcast. Und da gibt's dann immer, wird dann noch Material nachgereicht zur jeweiligen aktuellen Folge.
Ja,
und wie zum Beispiel das Lied von der Band, von dem Frauenduo Cora, komm doch mit nach Dresden, welches große Beliebtheit sich gesteigert hat.
Also wir treten sehr gern mit euch in Kontakt und dieser Podcast lebt auch davon, dass wir uns gegenseitig, also mit euch Hörern und Hörerinnen auch austauschen. Wir haben uns ja letzte Woche gesehen, mein lieber Thomas. Ja. Und da muss ich sagen, das war so ein so schöner Moment nach einem halben Jahr, ich glaube, im Februar haben wir uns gesehen.
Stimmt,
in Düsseldorf, da haben wir den ersten Podcast aufgenommen.
Genau, da haben wir die ersten 2 Folgen aufgenommen, bei mir in meinem Düsseldorfer Hotelzimmer.
Da konnten 2 Männer noch alleine in einem Hotelzimmer sein, ohne dass die Polizei kam und sagte, hallo, was machen Sie denn da? Sitte! das war richtig schön. Das war auch das war an dem Abend, muss ich kurz erklären, das war das Mörser Comedy Arts Festival, also eins der dienstältesten Comedy Festivals in Deutschland. Und die Organisatoren haben sich natürlich überlegt, was machen wir dieses Jahr? Lassen wir das komplett ausfallen? Sie haben gesagt, nein, wir machen ein Special und die haben den ganzen Tag in der Any Event Halle in Mörs quasi durchgehend gespielt. Und das Ganze ist auch, glaube ich, gestreamt worden.
Gibt's auch als Stream bei YouTube.
Ganz genau. Und wir beide waren in der letzten Show. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber jeder Auftritt, den man im Moment macht, hat ja auch ein anderes Hygienekonzept. Mhm. Ja? Auch ein Wort, was es vor 2020 nicht gab. Hygienekonzept.
Ja. Ja.
Wo ist denn Ihr Klo da vorne? Haben Sie auch ein Hygienekonzept? Ja, Hände waschen. Na gut.
Also.
Und das war das erste Mal, dass ich aufgetreten bin, vor die Leute gegangen bin, auf einmal vor Menschen mit Masken stand und ich wollte schon die Hände hochnehmen. Ich so, ein Überfall. Aber wie hast du das empfunden? Wie war das für dich, das mit den Publikum mit Masken?
Wie du es eben richtig beschreibst, es ist, ich will nicht sagen überall anders, aber es gibt eben unterschiedliche Maßnahmen, sage ich mal so. Ich fand es befremdend.
Ja.
Aber ich habe trotzdem, sag ich mal, so die Vibrationen des Publikums gespürt. Die waren sehr positiv. Sie waren, so empfand ich es, sie waren total dabei. Man darf aber auch eins nicht vergessen, wir müssen natürlich auch die Wahrheit erzählen. Es ist eine riesige Halle für, ich glaube, 1000 Leute, ne? Wie viel passen wirklich rein?
Das weiß ich nicht. Du hast da schon mal gespielt vor ein paar Jahren. Für mich war die Halle komplett neu.
Genau. Ich durfte da schon mal beim Mörs Comedy Arts Festival durch den Abend moderieren. Und ich glaube, es passen über 1000 Leute rein und es waren, glaube ich, 150 da. Das ist natürlich anders, ne? Und wenn du dann rauskommst und da sitzen alle mit Masken, denkst du erst, bin ich jetzt hier im OP, im Operationssaal, soll ich operiert werden? Oder ich musste auch so ein bisschen an Clockwork Orange denken. Ich hatte also komische Bilder plötzlich. Und es ist nicht wirklich schön und es ist anders. Aber ich merkte einfach, dass die Leute es gut fanden. Aber ich habe 2 Tage vorher war ich in Suderburg. Das ist bei Uelzen. Und in Suderburg, da spielen wir normalerweise in der Musikschule von Suderburg. Und das war aus den bekannten Maßnahmen also nicht möglich. Also durch die Abstandsmaßnahmen waren nicht möglich. Und da haben wir dann in der St. Remigius-Kirche gespielt.
Okay.
Ich habe schon ab und zu in Kirchen gespielt und das war so eine ganz kleine, sehr schöne evangelische Dorfkirche. Mhm. Und ich durfte da mein Abendprogramm spielen. Und was ich wirklich schön fand und was ich auch wirklich berührend fand, die Leute waren ganz dicht dabei und sie waren eben nicht nur da wegen Comedy und natürlich waren sie auch nicht wegen mir da, sondern sie waren da, um wieder mal Spaß zu haben, um Kultur zu tanken. Und das war für mich wirklich, wirklich berührend. Und am Ende, als ich mich dann wirklich bei allen bedankt habe und natürlich auch bei den Leuten, hatte ich fast schon Tränen in den Augen, weil ich das wirklich so schön fand, weil es wieder es hat mir bewusst gemacht, dass das, was uns ja gerade fehlt, ist ja nicht das Konzert, zu dem ich nicht gehen kann, sondern es ist einfach ein sozialer Faktor, der so wegbricht. Ja. Weil dieses, ich habe das dann eben auch gesagt, natürlich gibt es fantastische Serien, die man streamen kann. Und jeden Tag kommen mehr und mehr dazu. Und die Qualität der Serien wird auch immer besser. Es ist wirklich unfassbar. Aber nichts kann ein Live-Erlebnis, keine Serie kann das Live-Erlebnis toppen. Und genau das ist es, ich spüre es ja an mir selber. Ich spüre, also mir fehlen die Konzerte, mir fehlen die Theatererlebnisse. Das fehlt mir alles. Und ich merkte das in der St. Remigiuskirche in Suderburg, merkte ich plötzlich, da kam das wieder zurück. Und das war ein ganz, ganz schönes, wohliges Gefühl.
Und dieses Gefühl, und das ist das Gefährliche, das haben wir jahrelang oder jahrzehntelang als selbstverständlich empfunden.
Ja,
und das ist es eben nicht mehr. Das ist das, was diese Zeit uns zeigt. Das sage ich jeden Abend auf der Bühne. Nehmt das bitte nicht für selbstverständlich, was hier heute Abend passiert ist. Da steckt ganz viel Arbeit dahinter. Da steckt die Kreativität und die Chuzpe und die Eier von vielen Leuten dahinter, die sich darüber Gedanken machen. Wie kriegen wir das geregelt auf die Kette? Es geht hier nicht primär ums Geld verdienen. Es geht darum, dass wir wieder was machen, damit wir wieder zusammenkommen und uns austauschen. Denn ein Konzert, natürlich ist bei Comedy nochmal was anderes als beim Theater oder bei einem klassischen Konzert oder bei einem Rockkonzert. Bei Rockkonzert und bei Comedy ist immer der Austausch wichtig.
Ja.
Der Austausch vom Publikum und so. Also kein Springsteen-Konzert kann, das ist wie ein Gottesdienst.
Über Springsteen möchte ich bitte nicht sprechen.
Kommt bald ein schönes neues Album raus.
Kannst du dir gerne anhören.
Weißt du, was ich meine? Bei Klassik, da fängt das nicht an, Beethoven, da, und die Leute rufen, ja, geil, kenn ich. Yay!
Aber du wirst lachen trotzdem. Bei einem klassischen Konzert, du sitzt in diesem Konzertsaal.
Ja.
Und dann, das ist auch, muss ich ganz einfach sagen, der Sound in einem Konzertsaal ist einfach ein komplett anderer Sound.
Man kann das natürlich simulieren, wenn du eine gute Anlage hast zu Hause, und das ist ja jetzt ein halbes Jahr der Simulation gewesen, was du halt sagst, auch mit den Serien, die man gucken kann. Aber auch zum Beispiel Kino, ne? Ich meine, wir müssen ja wirklich drum kämpfen, dass jetzt auch die Kinos, dass die Leute wieder
bedroht.
Die Kinos sind sehr bedroht, dass wir wieder in die Kinos gehen und uns neue Filme angucken. Es ist jetzt gerade ein neuer Film gestartet, der heißt David Copperfield, nach Charles Dickens, aber er ist von Ricardo Amici, den kennst du vielleicht, der hat Veep gemacht.
Ja, na sicher.
Mit Julia Louis-Dreyfus und auch For the Thick of It. Hat einen sehr, sehr eigenen spontan so ein Impro-Ansatz in seinen Sachen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf den Film.
Ja.
Ich muss gucken, dass ich den auf Englisch irgendwo mitbekomme. Aber ansonsten war ja der
Ich verstehe
der
große Englisch nicht so schlecht. Ich würde es mir lieber in Russisch angucken.
Das ist mit russischen, mit Somi-Untertiteln, genau. Russisch mit Somi-Untertiteln. Aber der Kinofilm, wo ich ja wirklich war, ich glaube, ich habe auch schon drüber gesprochen, war Tenet. Das ist ja der Film, wo alle gehofft haben, der rettet jetzt diesen Sommer auch die Kinos. Du bist nicht reingegangen, oder?
Nee,
warum bist du nicht reingegangen? Weil du Angst hattest vom Kino? Oder?
Nee, ich habe überhaupt keine Angst vom Kino. Aber ich möchte, das geht mir auch bei Serien so, wenn mich Serien langweilen oder wenn ich Serien wirklich, wenn Filme so abdrehen, dass ich den Inhalt nicht mehr verstehe.
Ja.
Also ich habe Inception.
Von Christopher Nolan. Wir reden von den Filmen von Christopher Nolan.
Genau. Jetzt. Und ich finde das Werk von Christopher Nolan hochinteressant. Und ich liebe Prestige. Das ist dieser Zauberfilm mit natürlich Michael Caine und mit Christian Bale,
Hugh Jackman und David Bowie als Nikola Tesla. Ein ganz fantastischer Auftritt von Bowie.
Und ein großartiger Film. Und ich finde einfach, im Laufe der Jahre ist Christopher Nolan mehr und mehr abgedreht und ich kann ihm nicht mehr so richtig folgen. Und ich ärgere mich dann, wenn ich dann im Kino sitze und wenn ich sage, okay, bis hierhin bin ich gekommen, aha, ist es wirklich so banal oder ist es doch ein bisschen verrückter oder so. Also jedenfalls, ich habe da nicht so richtig Lust, mir einen Film anzugucken, wo ich dann am Ende völlig mir wie ein Depp vorkomme und rausgehe und sage, ich habe nichts verstanden.
Dann ist Tenet nicht dein Film.
Ja.
Ich habe ihn gesehen auf Deutsch und wir reden auch in Länge und Breite bei dem Streter Bender Strebeck Podcast drüber, dass wir da wirklich gesessen haben und haben gesagt, okay, wir wollen das verstehen, wir verstehen deinen Ansatz, aber nimm uns bitte mit und hol uns bitte vorher ab und setz uns auch am Ende irgendwo wieder ab, wo wir sagen, aha, das hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, aber man muss ja, also es sind ja keine Filme, bei denen du jetzt intellektuell unterfordert bist. Ja?
Ja.
Also ich weiß nicht, hast du 1917 gesehen?
Ja, natürlich, großartig.
Ja, also den fand ich zum Beispiel ganz fantastisch.
Ja.
Mit den verschiedenen Zeitebenen, das hat trotzdem gepasst. Ich erinnere mich, als ich damals vor vielen Jahren in die üblichen Verdächtigen war.
Ja.
Das war in einem ganz kleinen Programmkino in Kreuzberg vor vielen Jahren, 1996, als er rauskam. Und ich habe nachher mit meinem Freund Holger da gesessen und habe gesagt, sag mal, was war denn das? Ich habe das Ende überhaupt nicht verstanden. Und dann haben wir zusammen abends danach dem Film in der Kneipe gesessen und haben uns uns das Ende erklärt und irgendwann mal guckten wir uns mit großen Augen an, scheiße, scheiße, jetzt haben wir es verstanden. Das ist natürlich ein geiler Moment einfach. Ja. Ne? Aber das wird bei Tenet nicht passieren. Der ist schon sehr, sehr kopfert und sehr, sehr, sehr schwurbelig und ist ein toller Film, ein tolles Erlebnis, aber er hinterlässt mehr Fragen, als er beantwortet.
Weißt du, und da bin ich dann eher bei David Copperfield, schon allein, weil in David Copperfield, und das ist jetzt ein bisschen Angeberwissen, natürlich eine Figur mitmacht, ist es nicht sogar der Bösewicht mit dem wunderbaren Namen Uriah Heep.
Uriah Heep, genau. Ja.
Und wieder was
von,
gelernt.
Von Ben Whishaw gespielt, glaube ich, diesmal.
Ben Whishaw, genau.
Genau, und Dev Patel spielte in dem.
Aber generell sagen, ich meine, das hat jetzt in unserem Podcast eigentlich nichts zu suchen, aber trotzdem, Charles Dickens ist großartig.
Ja, natürlich, wir können gerne auch mal über Charles Dickens reden, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber du möchtest über einen anderen Schauspieler
reden. Ja, weil wir gerade vom Kino reden. Diese Woche ist nach kurzer, schwerer Krankheit mit im Alter von 78 Jahren der großartige Michael Gwistek verstorben, der zu DDR-Zeiten ein großer, großer Star war und er hat auch mal Regie geführt, also er war ein Schauspieler und er hat auch Regie geführt, er hat auch mal einen Film gemacht, Treffen in Traverse, mit seiner damaligen noch Ehefrau Corinna Harfouch und Hermann Bayer, ein wirklich sehr, sehr schöner Film und er hat dann aber auch nach der Wende viele großartige Filme gemacht und ich kann euch wirklich nur den Film Oh Boy sehr ans Herz legen von Jan-Ole Gerster. Ein wirklich großartiger Film mit einem fantastischen Tom Schilling. Ein super Film, 90 Minuten knapp und auf den Punkt gebracht. Und in den letzten 5 oder 7 Minuten taucht dann der fantastische Michael Gwistek auf. Und diese 5 oder 7 Minuten haben es in sich. Ein großartiger Schauspieler und ein unglaublicher Widerborst. Ich habe das nur damals mitgekriegt, als ich als Schauspielstudent am Berliner Ensemble ein Stück mitmachen durfte von Heiner Müller, Germania Tod in Berlin. Und da war auch Corinna Harfouch dabei. Und wir Schauspielstudenten und auch alle anderen Schauspieler, inklusive des Regisseurs, wir waren alle verliebt in Corinna Harfouch.
Ja, natürlich. Ja.
Sie war an Ende 20, Anfang 30 und war wahnsinnig charming und wirklich sehr sexy und so. Und man kriegte nur so am Rande mit, weil sie eben noch mit Michael Gwistek verheiratet war, dass es da wirklich gebrannt hat. Und übrigens, nochmal Angeberwissen, aus der Ehe ist Robert Gwistek entsprungen. Und Robert Gwistek ist ja nicht nur mittlerweile ein junger Schauspieler geworden, sondern der macht ja auch Hip-Hop. Und zwar hat er die Hip-Hop-Band Captain Peng und die Tentakel von Delphi gegründet. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nein, aber der Name springt mich so an, dass ich sage, das muss ich hören. Also
Captain
das ist
Peng und die Tentakel von Delphi ist eigentlich, würde ich mal so sagen, Germanisten-Hip-Hop.
Geil.
Und es ist wirklich mega geil. Es ist klug, es ist lustig, aber es ist natürlich nichts für Kollege und Capital Bra und so. Das ist denn wahrscheinlich einfach alles irgendwie zu viel Worte, weil es ist so viel. Aber Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Na, und ich hatte nämlich ein wunderschönes Erlebnis gehabt mit ihm, was so typisch war für Michael Gwistek. Und zwar, ich war vor 8 Jahren bei Riverboat und habe da Werbung gemacht für mein Sachsen-Lexikon und er saß direkt neben mir. Und er sollte wiederum bei der Riverboat-Sendung, bei der Talkshow, sollte er Werbung machen für einen ZDF-Spielfilm, der 2 Tage später im ZDF lief. Und er selber fand den Film aber scheiße. Und er saß dann da und dann sagte Kim Fischer so, ja, Herr Gwistek, das ist ja toll. Und am Dienstag läuft ja dann in der ZDF, ah, hören Sie auf, Mensch, mit diesem Film, das ist der größte Mist überhaupt. Naja, aber Sie sind ja hier so, nee, ich mache keine Werbung dafür, ich mache das einfach nicht. Nee, ich habe jetzt mit Henry Hübchen gesprochen, ich bin jetzt in dem Alter, ich bin jetzt über 70, nee, ich mache jetzt nur, was ich will, ich mache jetzt keine, nee, der Film, nee. Wir zeigen Ihnen einen Ausschnitt, nee, zeigen Sie bitte keinen Ausschnitt. Doch, geil. Wir zeigen jetzt einen Ausschnitt. So, da war der Ausschnitt gezeigt, der war wirklich klasse. Und da hatte er so, glaube ich, eine Szene mit seiner Ex, also mit Corinna Harfouch. Ja, die Stelle war in Ordnung. Das hat mit Corinna irgendwie so hingebogen. War. Aber ansonsten, der Film, lesen Sie ein schönes Buch am Dienstag. Gucken Sie sich den Film nicht an, das ist Zeitverschwendung.
Oh weia. Hat sich der
das war Michael Gwistek. Und ich habe ganz kurz noch, es gibt ein YouTube-Special und das werde ich bei unserer Facebook-Seite werde ich es hochladen. Im Jahre 2013, als er dann den Deutschen Filmpreis für den Film Oh Boy, also für seine Rolle als bester Nebendarsteller bekommen, hat er eine Dankesrede gehalten. Und diese Dankesrede, die werde ich hochladen bei YouTube, die ist großartig, weil das ist eigentlich Stand-up.
Das ist, die ist so eigentlich jetzt schon hochgeladen, wo wir drüber reden. Die ist, kann man wahrscheinlich jetzt schon sehen.
Genau, genau. Da ganz kann man genau. die jetzt schon sehen. Also geht mal auf das, weil das ist einfach köstlich. Du musst dir das auch angucken, weil er haut da Dinger raus, weil er auch über seinen Sohn spricht und übers Filmen überhaupt. Also es ist sozusagen sein, also ja, so sein Vermächtnis als Schauspieler. Mhm. Im Stil von Michael Kwistek und ganz pur und ganz wahrhaftig. Und ja, ein großer ist gegangen, aber die ganzen Filme, auch Nachtgestalten von Andreas Dresen, da ist er auch großartig. Also schaut einfach mal, was es alles zu streamen oder zum Download gibt von Michael Kwistek. Es lohnt sich.
Jetzt muss ich aber, bevor wir in Medias Res gehen, nochmal nachhaken. Germania Tod in Berlin, was hast du da gespielt? Weil das ist eins, wirklich eins meiner Lieblingsstücke. Das lief hier in Bochum unter der Regie von Franz Patrick Steckel und war ein Riesenerfolg. Ich habe es 3 oder 4 Mal gesehen, Anfang der 90er.
Ja.
Ich habe ja nicht Schauspiel studiert, ich habe ja nur Theater studiert. Ich bin ja nur Theaterwissenschaft, aber ich war ja sehr, sehr oft im Theater. Und das Bochumer Theater, das Schauspielhaus, und das ist es jetzt auch wieder, zählt ja zu den großen Häusern, kann man in einem Atemzug nennen mit Berlin und mit dem Burgtheater, definitiv.
Auf jeden Fall.
Ein ganz großes Ding. Schon und dabei Germania Tod in Berlin, da spielte Armin Rohde auch mit. Es gibt dieses Stück mit den Clowns.
Ja.
Ich bin der Müller von Potsdam und das ist meine Mühle. Und da habe ich Armin Rohde, glaube ich, zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Wen hast du da gespielt?
Das war zu Beginn des dritten Studienjahres oder Ende des dritten Studienjahres. Ja. Da wurden wir als Studenten sozusagen verheizt, kann man so sagen. Also wir waren eigentlich immer nur Masse. Wir standen eigentlich meistens nur rum. Ja. Es gab dann auch irgendwie eine Szene, wo dann irgendwie von unseren Mädels aus dem Studienjahr, die Kommilitoninnen, die hatten dann irgendwie mal so 2 Sätze, aber im Großen und Ganzen standen wir da einfach immer nur rum. Aber wir waren natürlich bei den Proben involviert, was sehr, sehr interessant war, weil ich mit Heiner Müller eigentlich nichts am Hut habe. Aber und die Regie führte damals Fritz Marquardt, ein 100%ig humorbefreiter, verbiesterter Typ, also der wirklich also völlig humorlos war, im Gegensatz zu Heiner Müller, der ein sehr sinnlicher Mensch war. Und Heiner Müller kam immer wieder zu den Proben. Und das war immer wieder schön, weil der war wie so ein Korrektiv, der immer gesagt, Mensch, Herr Marquardt, das ist aber so. Also der sich dann immer wieder einmischte, positiv einmischte und einfach sagte, nee, so habe ich das gar nicht gesagt, so habe ich das auch gar nicht gemeint. Mhm. Und am Ende war es dann sogar so, dass Fritz Marquardt entnervt, also alles fallen ließ und die letzten 10 Tage waren dann in der Hand von Heiner Müller, der das versucht hat, mit die Texte an sich sind ja schon sehr schwer und sehr, sehr literarisch, der hat dann versucht, in der Inszenierung so eine Leichtigkeit reinzukriegen und auch so eine Verspieltheit und auch so, sogar so einen sarkastischen Witz. Mhm. Und als ich das erlebt habe, fand ich das hochinteressant. Also ich hatte da eigentlich nichts zu melden, außer dass ich immer rumstand und irgendwie von rechts
nach links. Aber immerhin, du hast unter Heiner Müller gespielt, mein Lieber. Also bist gerade, wenn du nicht eh schon in meiner Gunst so hoch stehen würde, dann würde ich jetzt sagen, Alter, ey, ich rede gerade mit einem Heiner-Müller-Schüler.
Ja, ja. Mit einem Heiner-Müller-Schüler gleich.
Schüler, nein, Schüler, aber apropos war, Schüler. Wir haben ja eigentlich ein Thema für diesen Podcast.
Stimmt.
Genau, und da trifft jetzt gerade das Wort Schüler. Wir wollen eigentlich mal aus der Schule plaudern. Nicht aus dem Nähkästchen, weil wir haben keins. Aus der
Schule plaudern.
Ich habe kein Nähkästchen. Hast du eins?
Nee. Ich habe kein Nähkästchen.
Nee, dann können wir auch nicht aus dem Nähkästchen. Dann lass es aus der Schule plaudern.
Wir plaudern mal lieber aus der Schule, ja.
Du als DDR-Kind, ich als Ruhrpott-Blach. Wie war denn das bei euch Grundschule? Lass uns mal mit der Grundschule anfangen.
Ja.
Wie empfindest du das jetzt rückblickend? Wie war das für dich so damals? Jetzt so hier mal so Markus Lanz-mäßig gefragt, Thomas Nicolai, geboren in Leipzig in der DDR, Schule, wie war das?
Also ich habe dann natürlich darüber nachgedacht, als wir uns das Thema rausgesucht haben, gesagt, wie reagiere ich darauf? Ne? Mache ich mir einen Witz draus oder erzähle ich jetzt wirklich, wie es war? Verteidige ich das alles? Wie erzähle ich es jetzt? Also sag mal so, es gibt eigentlich so 2 Sachen, und zwar die emotionale Wahrnehmung und natürlich dann die Fakten. Und wenn ich emotional zurückdenke, war es eine Schulzeit. Ja, ich meine, ich habe ja keinen Vergleich. Ich will jetzt nicht sagen, es war eine Schulzeit wie jede andere auch. Mhm. Aber es war eben Schule und ich fand eben diese 10 Jahre, ich will nicht sagen Zeitvergeudung, das wäre Quatsch, aber ich habe mich wirklich eher in die Schule gequält. Grundsätzlich glaube ich, habe ich eigentlich erst begriffen, was ich damals erlebt habe durch meine beiden Söhne. Ich habe einen großen 27-jährigen Sohn und einen kleinen 16-jährigen. Und über die habe ich
mitgekriegt. Ja, der ist größer als ich, also hallo.
Ja, ja, klar, beide sind größer als du.
Ja, ist ja auch nicht so schwer.
Ist ja auch nicht so schwer. Und, ach Mensch, guck mal her, hier, komm,
ich streichel. Ja, ich muss ja hier eine Vorlage liefern.
Ach, Menno. Naja, jedenfalls, erst darüber habe ich festgestellt, wie Schulbildung oder Volksbildung oder überhaupt Pädagogik, wie das auch gehen kann. Weil ich kannte es ja nur so. Hm.
Das ist ja das eben, wir reden darüber, wir haben ja keinen Vergleich. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Du weißt jetzt ungefähr, wie es bei uns im Westen jetzt ist. Erzähl doch mal.
Naja, also wie gesagt, es war schon streng militärisch durchorganisiert, das alles. Es war sehr politisch. Und,
schon in der Grundschule?
Natürlich, erst recht in der Grundschule. Da war es ja nun wirklich ganz, ganz, es fing ja schon im Kindergarten an. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Kindergarten war und da war der 1. März, der Tag der Nationalen Volksarmee. Und da sollte ich, da war dann eben geplant, dass wir als Kindergartenkinder in die Kaserne gehen, zu den Soldaten und den Soldaten gratulieren. Und da sollten wir dann natürlich Bilder malen. Und da habe ich gesagt, ja, was male ich denn da? Eine Sonne und ein Haus? Nein, du malst natürlich einen Panzer. Mhm. Und da guckt dann ein Soldat raus. Da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was ein Panzer ist. Weil meine Eltern, speziell meine Mutter, natürlich alles, was mit Militär und mit Armee zu tun hatte, natürlich ferngehalten hatte. Und da wurde ich dann groß angeguckt von der Kindergartenerzieherin. Und es gab wohl auch eine Aussprache von der Kindergärtnerin mit meiner Mutter. Wie kann denn das sein? Und so. Nein, es war dann wirklich schon sehr streng und sehr politisch. Es ging eben damit los, dass wir Jungpioniere waren. Da war man automatisch, dann ab der dritten oder vierten Klasse wurde man Ernst-Thälmann-Pionier.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist so dieses Pfadfindermäßige.
Genau, dieses wir hatten auch ein Halstuch, erst war es ein blaues Halstuch und dann wurde es zu einem roten Halstuch. Und später dann ab der siebten beziehungsweise achten Klasse wurde man dann FDJler. Und es war eben politisch alles untermauert, weil, und das ist jetzt nicht, ich sage das nicht aus dem Vergleich heraus, sondern weil das wirklich, ich habe das auch so empfunden damals, weil das eben auch eine ganz, ganz wichtige Staatssache war, die Volksbildung. Das heißt, Margot Honecker war nicht nur die Ehefrau von Erich Honecker, sondern sie war ja auch die Ministerin für Volksbildung. Und zur Volksbildung gehörte eben alles. Da gehörten die Krippen, die Kindergärten, die Grundschulen, die EOS, also EOS, also erweiterte Oberschule, das ist sozusagen das Gymnasium sozusagen. Es ging noch hin bis zum ABF. Also ABF, das sind die Arbeiter- und Bauernfakultäten, das sind, wenn du dann sozusagen dein Abi dann später, also MSA-mäßig danach, nicht MSA, wenn du dann später dein Abi nachholen wolltest.
Ja,
und das war eben alles unter der Fuchtel von der Ehefrau von Erich Honecker, und Margot hatte das alles im Griff über viele Jahrzehnte, wenn ich mich nicht irre, kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber jedenfalls war sie die Ministerin für Volksbildung, und das war eben ganz, ganz wichtig, weil da wurde eben die Saat gelegt, weil es stand eben über allem, dass eine allumfassende, gebildete, sozialistische Persönlichkeit herangezogen werden sollte oder erzogen werden sollte. Das war genau das, worum es ging. Weil das Individuum sollte nicht zählen, sondern es ging nur, und das habe ich natürlich jetzt rückblickend erst erfahren, beziehungsweise erst begriffen, es ging immer ums Kollektiv. Das über allem stand das Kollektiv. Also das heißt, du sollst nicht für dich arbeiten, sondern du sollst für das Kollektiv arbeiten. Du sollst auch nicht für dich selber denken, sondern du sollst für die anderen mitdenken, du sollst für den Staat mitdenken, du sollst für den Staat mitarbeiten, du sollst auch für den Staat dich einsetzen. Es geht nicht darum, was du willst, sondern es geht darum, was wir alle wollen. Denn alles das, was wir gemeinsam wollen, das kann ja auch nur gut für alle sein.
Die Partei, die hat immer recht.
Genau.
Nach dem Motto. Und das ist ja schon, wenn man das jetzt rückblickend natürlich sieht, auch schon einer Gehirnwäsche quasi gleichzusetzen.
Naja,
in so einem frühen Kindesalter, wo du natürlich aufnahmefähig bist, wo du alles aufsaugst, wo du ganz viel glaubst, wo du ganz viele Märchen und dieses alles und dieses Ganze, oder was bei uns dann halt Disney war und so weiter, dieses heile Welt, da wird ja quasi du wirst ja sehr, sehr stark für den Rest deines Lebens geprägt in dem Moment.
Ja. Also, und ich habe einfach, also rein emotional, also wenn ich jetzt wieder zurückgehe in die 70er Jahre, als ich in der Schule war, nach Leipzig, ich habe relativ schnell begriffen, wie die Technik ist. Also was okay. habe ich zu sagen und wie habe ich es zu sagen? Und wir, man sagt ja auch immer, der gelernte DDR-Bürger, also sich in eine Diktatur einzufügen, ist relativ einfach. Das werden die Chinesen und viele andere, die in Diktaturen leben, werden das bekräftigen und werden das bestätigen. Es ist gar nicht so schwer, in einer Diktatur zu leben, weil die Spielregeln einer Diktatur immer ganz, ganz einfach sind. Die fangen hier an und dann hören sie ganz schnell auf. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.
Und das Feindbild ist ganz einfach und ganz klar.
Ganz klar.
So einfach, wie es geht.
Ganz einfach und ganz klar. Mhm. Und deswegen sind wir auch so janusköpfig, so doppelköpfig erzogen worden. Das heißt, wir haben alle Westfernsehen geguckt, aber in der Öffentlichkeit, sprich also in der Schule, haben wir natürlich das nicht zugegeben. Obwohl wir natürlich alle irgendwie am laufenden Band geguckt haben oder irgendwelche Kurzfilme oder Plumperquatsch oder ich weiß nicht, so irgendwelches Kinderfernsehen aus dem Westen oder so. Aber das haben wir natürlich offiziell niemals zugegeben. Und wenn du diese Technik lernst, dann kannst du das auch und dann fällt dir das auch gar nicht schwer. Mhm. Und dann kannst du auch, dann bist du auch in der Lage, genau das zu sagen, was sie hören wollen. Weil das ist so. Ja, das ist so, als wenn du dich in, ich versuche jetzt einen Vergleich zu finden, das ist so, mir fällt gerade ein Vergleich nicht ein, aber das ist vielleicht vergleichbar, wenn du dich, wenn du in eine Küche gehst und wo du sagst, okay, wir haben kein Salz, wir haben aber irgendwie das und wir haben aber auch kein Mehl, aber dafür haben wir das. Also wenn du einfach weißt, das ist möglich und das ist nicht möglich und das war eben sehr eindeutig klar und da wurde oben auch kein Hehl draus gemacht und unser lieber Freund Tobias Saalfeld, unser Freund und Autorfreund, Co-Autor, bringt ja auch immer wieder dieses Beispiel, wenn es Diskussionen gab, wenn man sagte, ich finde das nicht richtig, was hier gerade passiert, gab es das Totschlagargument, also bist du gegen den Frieden? Nein, ich bin nicht gegen den Frieden. Ja, aber wenn du die Rhetorik des Klassenfeindes annimmst, dann bist du also gegen den Frieden. Nein, ich bin nicht gegen den Frieden. Und das war eben sehr, sehr schwierig, sich mit einem Pionierleiter oder mit einem Lehrer oder natürlich auch mit einem Parteisekretär sich überhaupt zu unterhalten, weil du argumentativ einfach nicht vorangekommen bist, weil alle Argumente, die du gebracht hast, wurden sofort im Keim erstickt, weil gesagt, also bist du gegen diesen Staat? Nein, ich bin nicht gegen diesen Staat, aber ich finde ganz einfach, dass die Älteren hier und dass unsere Partei, also bist du doch gegen diesen Staat? Nein, ich bin nicht gegen diesen Staat.
Da bist du jetzt aber schon sehr weit einfach so.
Ja.
Also das ist eine Szene wie aus dem Film Gundermann, also so ein bisschen so. Aber wie war das denn als Kind? Damit geht's ja um die Phase jetzt, wo man sehr stark geprägt wird. Wer wurde dir denn gesagt, ist dein Feind? Gegen wen wart ihr denn? Weil das ist ja dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses bist du nicht für mich, bist du gegen mich.
Ja.
Wie wurde dir das denn klar gemacht, dass es ein anderes Deutschland gibt und dass die Menschen da drüben falsch leben oder böse sind? Wie war das? Mit welchen Bildern bist du da konfrontiert worden?
Naja,
du hattest natürlich Verwandte in Köln und so weiter, aber du bist ja privilegiert gewesen, dass du gesehen hast, okay, es ist nicht alles so, wie die Herren mir das jetzt hier weismachen wollen, aber du hast ja trotzdem mitgekriegt, mit was für Argumenten die da gekommen sind.
Genau, naja, also grundsätzlich war es ein antifaschistischer Staat und der Feind überhaupt schlechthin, und da sind wir uns beide wohl einig, dass es richtig ist, waren die Faschisten. Und das heißt, ich bin als 7-Jähriger bin ich eben schon konfrontiert worden mit dem Zweiten Weltkrieg, mit Judenvergasung, mit Buchenwald, mit Konzentrationslagern. Das fing eben schon mit 7 Jahren an. Es kam zum Beispiel ein Überlebender aus einem Konzentrationslager zu uns in die Klasse, da war ich 7 oder 8 Jahre alt. Und dann erzählte der uns eben da vom Krieg, beziehungsweise von seiner Internierung in einem Konzentrationslager. Das hat mich zutiefst erschrocken. Dann haben wir uns Filme angeguckt, wir haben uns Dokumentarfilme angeguckt. Mhm. Und das sind so Sachen, die mich wirklich total geprägt haben. Und ich glaube, das ist etwas, ich sage es mal ganz salopp, was die DDR-Regierung in ihrem Hass auf die Nazis total übertrieben haben. Weil sie sind sehr mit einem Holzhammer vorgegangen und sind da sehr unsensibel mit umgegangen. Ich sage das nämlich deswegen, weil ich glaube, also Menschen so wie ich oder so wie du, die können das einordnen. Aber ich glaube, dass viele, und den Eindruck hatte ich dann in den Jahren danach, dass vielen Leuten das zum Hals raushing. Vielen Kindern, vielen Jugendlichen, vielen DDR-Bürgern. Und die sind dann umgeschwenkt in die andere Richtung. Mhm. Es gab ja auch zu DDR-Zeiten, gab es ja auch schon rechte Tendenzen und gab es auch Leute, die dann irgendwie Führers Geburtstag gefeiert haben. Mhm. Lauter solche merkwürdigen Exzesse aus so einer Trotzhaltung heraus und eben auch so, ich kann es nicht mehr hören. Und wenn du eben schon mit 6, 7, 8 Jahren so zugeballert wirst, es gab eben auch diesen Film Nackt unter Wölfen mit Armin Müller-Stahl, Frank Bayer Regie, sehr guter DEFA-Film Anfang der 60er Jahre. Da geht es eben darum, dass ein kleiner jüdischer Junge oder ein polnischer Junge von den Gefangenen, von den Sträflingen versteckt wird. Ja. Eine tolle Geschichte, auch wirklich ein tolles Buch. Aber wenn du das siehst als 7-8-Jähriger, dann macht das was mit dir.
Ja, klar. Und das ist natürlich, da ist natürlich keiner hergegangen und hat vorher gesagt, so, was machen wir jetzt gerade mit den Kindern oder wie können wir die Kinder nicht vor beschützen, aber wie bringen wir das denen näher? Da komme ich jetzt mal kurz zu mir, weil bei uns, ich kann mich nicht genau erinnern, wann das bei uns losging, aber ich glaube schon in der Grundschule auch. In der Grundschule auch wurden wir auch mit sowas, also bei meiner Frau war es anders. Meine Frau ist, wie du ja weißt, in Berlin groß geworden. Ja. Und da wurde sehr, sehr früh schon über den Zweiten Weltkrieg gesprochen und über das Ganze und die ganze Schuld und so weiter. So, das hat sie sehr, sehr stark geprägt und auch sehr, sehr stark verstört. Bei uns im Ruhrgebiet war das nicht ganz so stark, aber wir haben das natürlich auch irgendwann mal mitgekriegt. Nur ich ahne mal oder ich wage mal zu behaupten, dass bei uns so ein bisschen vorsichtiger damit umgegangen ist, weil es auch nicht so... unser Altersunterschied, so weit sind wir ja nicht auseinander, aber weil es in dem Moment im Ruhrgebiet auch, glaube ich, wichtigere Sachen gab. Wir haben natürlich auch immer Sachen gehabt, wie zum Beispiel auch Ausländerproblematik, Gastarbeiter, da war auch immer, das schwang auch immer was Rechtes natürlich mit. Wir haben das aber nie, glaube ich, negiert. Also ich weiß, dass es im Ruhrgebiet, auch wenn das Ruhrgebiet sehr, sehr stark SPD und sozialdemokratisch arbeitermäßig geprägt war, auch politisch natürlich, dass es da auch immer rechte Strömungen gab und Spannungen gab, dass ist ganz klar, das ist auch heute noch mehr denn je. Ich denke da an Dortmund, an bestimmte Stadtteile und auch an andere. Wir sind da doch ein bisschen anders, glaube ich, herangeführt worden an das Thema. Und zwar so, dass wir quasi dazu motiviert worden sind, uns da selber mit zu beschäftigen, anstatt uns das mit dem Holzhammer um die Ohren gehauen worden ist. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem in dieser Zeit, dass viele Leute bestimmte Themen einfach nicht mehr hören wollen, weil sie es einfach überhaben.
Ja.
Kann das sein, dass das so ein bisschen
absolut, der Unterschied ist? Absolut. Und das ist eben auch die Gefahr, die jetzt im Moment gerade passiert. So diese Fronten, die jetzt gerade aufgehen und dass es anscheinend nur eine Wahrheit gibt und so. Und naja gut, aber das will ich mit der DDR in keiner Weise vergleichen. Wir haben hier eine Meinungsfreiheit in Deutschland und das ist auch ein völlig anderes Thema.
Das mit der einen Wahrheit ist ja die Sache der Erziehung in der DDR gewesen. Es gibt nur diese eine Wahrheit.
Ja.
Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Das hat ja George Bush auch quasi adaptiert und Trump auch halt. Ne? Und es gibt eben nicht diese eine Wahrheit. Aber diese eine Wahrheit ist euch als Kinder verkauft worden, aufgerückt worden und du hast schon dran gezweifelt.
Ich habe gezweifelt, weil ich natürlich auch immer diesen Vergleich hatte. Also jeder, außer in Dresden, würde ich mal so sagen, weil das Tal der Ahnungslosen, weil die eben kein Westfernsehen schauen konnten, wir hatten ja ständig diesen Vergleich. Ne? Wir hatten den Vergleich erstens mal, dass wir alle Westfernsehen geguckt haben und dann war es ja, das darf man nicht vergessen, es war ja ein geteiltes Land. Das heißt, die andere Hälfte sprach ja auch unsere Sprache. Das heißt, es waren ständig Westdeutsche da, aus allen möglichen Städten aus Westdeutschland oder Österreich oder der Schweiz, die alle Deutsch sprachen. Und wir hatten also ständig diesen AB-Vergleich und wir haben das auch geguckt im Fernsehen und so. Und das war eben genau das Problem. Und dass die DDR eben immer wieder ideologisch gekämpft hat. Und das war eben wirklich für den Klassenkampf. Und in der Schule zeichnet sich das in der Form wieder, dass es eben doch sehr streng militärisch, man könnte fast sagen preußisch, durchexerziert wurde. Es ging eben mit so Begrüßungsformeln los. Also der Lehrer kam in die Klasse, alle stellten sich neben ihre Bänke und der Lehrer sagte, seid bereit. Und dann hoben wir die Hände zum Kopf und sagten und antworteten, seid bereit. Und dann durften wir uns setzen. Ja, ja. Und perfekt heißt der Satz eigentlich für Frieden und Sozialismus, seid bereit. seid bereit. So. Mhm. Und dieser Gruß, seid bereit, wurde dann abgelöst. Wenn man FDJler war, hieß es dann nur noch Freundschaft, Freundschaft. Mhm. Das sollte wohl so eine merkwürdige Coolness vorspielen. Aber wie auch immer sei, es war dann eben wirklich durchexerziert und militärisch durchgeplant, die ganze
militärische
Schulzeit.
Strukturen, ja. im Ablauf des, ja, des Schulalltags, ja, sind das eine, aber wie ist denn das in den Lehrplan eingeflossen? Also in Fächer, ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, was ihr hattet, Sozialkunde wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei euch hieß. Ja,
wir hatten, ja, also so. Was sehr interessant ist, ist natürlich, die Geschichtsbücher in Diktaturen werden natürlich so geschrieben, wie es gerade passt. Und das war in der DDR zum Beispiel auch so. Als ich eingeschult worden bin im Jahre 1970, da war meine Fibel, wenn ich die aufklappte, war vorne ein gezeichnetes Bild von Walter Ulbricht. Mhm. Und Walter Ulbricht hielt in den Händen ein schwarzes, ein asiatisches und ein weißes Kind oder ein Kleinkind im Arm. So, also unser Vater Walter Ulbricht sozusagen. Mhm. Nach dem Tode von Walter Ulbricht gab es keine Walter Ulbricht-Bilder mehr, aber er war auch plötzlich aus der Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik verschwunden. Mhm. Also zum Beispiel das Walter Ulbricht-Stadion, was dann wurde sofort umgenannt ins Zentralstadion, heißt heute, oder ich glaube, es gibt es jetzt gar nicht mehr, daneben ist das RB-Stadion oder RB-Arena heißt das wohl,
ja,
jetzt.
Ja, ja, ja.
Genau, solche Geschichten. Ne? Und das Gleiche gilt für Josef Stalin. Stalin, mhm, der nun wirklich der Vater aller genannt wurde, starb 1953. Danach begann in Russland unter Khrushchev eine Entstalinisierung. Und auf einmal verschwand Stalin aus den Geschichtsbüchern, mhm, der Sowjetunion und auch der DDR. Also es gab massive Lücken der Geschichtsschreibung. Der Zweite Weltkrieg, und da war ja Stalin auch mit beteiligt, da gab noch nicht mal der Name wurde erwähnt. Und das Interessante war ganz einfach, wenn du eben diesen AB-Vergleich hast, also wenn du Westfernsehen gucken kannst oder wenn du Westverwandte hast, oder generell, für mich war ganz, ganz wichtig während meiner Schulzeit die junge Gemeinde von meiner evangelischen Gemeinde da, Trinitat, mhm, St. Trinitat ist in Angerkrottendorf, Leipzig-Angerkrottendorf, Südost. Da bin ich hingegangen und da hatte ich dann wiederum
Menschen. Wir brauchen die Koordinaten, ich brauche mehr Details.
Thomas. Ja, ich weiß, noch mehr
welche
Details.
Welche Straße, welche Hausnummer?
Entschuldige. Und da war ich eben, und da habe ich eben Gleichgesinnte gefunden. Und das war eben, ja, auch ganz, ganz wichtig, dass man, das hat mit Religion relativ wenig zu tun, sondern ich war dann einfach da unter Gleichgesinnten und dann konnte man endlich mal miteinander reden und hatte eben nicht dieses Parteideutsch.
Ja, und natürlich Leipzig, natürlich klar, das Zentrum damals der Wende damals in, ja, der Nikolaikirche.
Genau,
und ja, die Thomaskirche gibt's ja auch. Gibt's ja auch, die Thomas- und die Nikolaikirche.
Genau,
das ist die große. So, also wollen wir jetzt die Verschwörungstheoretiker mal alleine lassen mit dieser Information. das ist, ja, aber ich will nochmal auf die einzelnen Fächer zurückkommen. Wenn wir jetzt bei Geschichte sind, ihr habt Russisch gehabt dann, ja, später. Habt ihr auch Englisch gehabt?
Wir hatten auch Englisch ab der siebten Klasse.
Wie wurde euch das denn verkauft? Wie wurde euch denn die Sprache des Klassenfeindes als lernenswert verkauft? Kamen die dann an mit Shakespeare, mit Theater, mit Literatur?
Nee, das würde mich jetzt mal interessieren, gab es das bei euch auch so Fernsehsendungen, wo Englisch...
Ne? Follow Me hieß das. Follow Me. Genau. Und meine ersten Englischbrocken, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, habe ich natürlich damals gelernt, mit 3 Jahren, als im WDR-Fernsehen eine amerikanische Puppensendung lief, als Testprogramm im Original-Englisch, also im Original-Amerikanisch. Die hieß Sesame Street. Und meine Eltern haben mich vor den Fernseher gesetzt und haben mich einfach gucken lassen. Und da habe ich meine quasi mit 3 durch Ernie und Bert und das Krümelmonster Englisch gelernt. Und ich konnte quasi in dem Moment, wo ich in die Grundschule kam, konnte ich Englisch. Also ich konnte Basic Englisch. Das heißt, Englisch war für mich immer und ist es ja auch immer noch meine zweite Sprache. So, also es gibt bestimmte Sachen, die ich auf Englisch eher verstehe als auf Deutsch. Ich denke auch sehr, sehr viel auf Englisch. Und das ist durch meine frühkindliche Prägung zurückzuführen. Das war noch vor der Schule. Ja, vor der Schule bin ich mit Englisch konfrontiert worden und habe das die Sprache geliebt und liebe sie immer noch heiß und innig, wie du weißt. Und das sind so Prägungen, die halt von außen kamen.
Herrlich. Ne?
Und hat die nicht irgendwie von der Schule gesagt worden ist, du musst jetzt Englisch lernen. Dann gab es Englisch, ich glaube, es gibt jetzt so sogar Englisch in der Grundschule. Ich habe relativ schnell auf dem Gymnasium Englisch dann auch zu meinem Lieblingsfach erkoren, habe dann auch Englisch-Leistungskurs gemacht, habe dann ja auch Englisch studiert und so weiter. Wie war das bei euch mit Englisch?
Nee, also es gab da auch Fernsehsendungen, ne? My Gavarim Baruski, wir sprechen Russisch. Das lief dann so vormittags im DDR-Fernsehen. Und dann gab es eben auch English for You, glaube ich. Doch, die hieß English for You. Da wurden auch so Sendungen produziert, die waren irgendwie aus den 60er Jahren, die waren steinalt mit Peggy und Mike, glaube ich, oder ich weiß nicht mal ganz genau. Gibt es sicher auch bei YouTube. Und wie wurde das, wie wurde das dialektisch oder politisch erklärt? Naja, weil es einfach eine Weltsprache war, ne? Also es wurde einfach gesagt, also Russisch ist einfach die Sprache unseres Klassenfreundes, ne? Unseres geliebten der Sowjetunion. Und Englisch ist einfach eine Weltsprache.
So wurde das wurde euch nicht verkauft nach dem Motto, der Feind spricht Englisch.
Nee, also müsst ihr auch Englisch sprechen. Das ist einfach, weil, okay, guck mal, ich lebte nun in Leipzig. Leipzig ist eine Messestadt. Und dann kamen natürlich, Leipzig nach wie vor eine Handelsstadt und eine Messestadt. Und da waren immer viele Menschen aus dem Ausland da. Und die sprachen eben entweder Russisch. Nein, die meisten davon sprachen natürlich Englisch. Und natürlich hatten wir dann auch Englisch. Aber um nochmal zu den Fächern zu kommen, es gab, natürlich hatten wir Deutsch und wir hatten Musik und Sport und sowas. Aber wir hatten zum Beispiel auch ein Fach, das hieß Staatsbürgerkunde.
Jetzt wird's interessant.
Now we're talking. Das wurde abgekürzt natürlich Stabü, Staatsbürgerkunde.
Ich habe 2 Stunden Stabü morgen.
Ich habe morgen 2 Stunden Stabü. Ja, und das war, ich will jetzt nicht sagen Gehirnwäsche, aber da ging es eigentlich immer nur darum zu sagen, wie es im Kapitalismus abgeht und wie schlimm der Kapitalismus ist, beziehungsweise die Errungenschaften der DDR zu präsentieren und wie großartig alles ist und wie schlimm und so. Und das Schöne ist ganz einfach, weißt du, wenn dann über Japan und die Umweltverschmutzung in Amerika und sonst wie was gelästert wurde, ich in den 70er Jahren in Leipzig, weißt du, machte das Fenster auf und dann hatte ich wirklich auf dem Fensterbrett jeden Tag eine schwarze Rußschicht.
Und das war also bei uns im Ruhrgebiet genau das Gleiche gewesen.
Eben, das glaube ich übrigens auch.
Heute
bei uns in Leipzig war es noch ein Zacken schärfer. Und das, also sag mal so, es war so durchschaubar, diese politischen Hülsen, die uns da in die Ohren gepfeffert wurden. Und ich habe vor kurzem irgendwie für einen Freund mal aus Spaß mal so einen politischen Hetzbrief über die BRD aufgesetzt.
Ja.
Und das ging mir so locker von der Hand, weil ich einfach diese SED-Parteitagssprache immer noch voll drauf habe. Mhm. Wenn du mit 7, 8 Jahren so konditioniert wirst, dann vergisst du das dein Lebtag nicht. Ich habe diese ganzen Vokabeln noch drauf mit Klassenfeind und der parasitäre Imperialismus und diese ganzen Worthülsen habe ich alle noch drauf. Und
das meine ich ja, genau darum geht's mir ja, dass die Zeit, die Schulzeit dich so dermaßen prägt und das so, du bist ja aufnahmefähig, du hast, deine Festplatte hat noch Kapazitäten, und das bleibt ja dann auch drauf. Ja. Und wenn du dich dann zurückerinnerst, ich kann mich halt auch an Fächer erinnern, die ich total geliebt habe und an Fächer erinnern, vor denen ich richtig Angst hatte.
Zum Beispiel, vor welchem Fach hattest
du? Sport und Mathe. Sport und Mathe war
vielen für Dank. Mich der herzlich willkommen im Club.
Ja, da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige oder Einzigste, wie man im Ruhrgebiet sagt. Mathe war immer der absolute Horror für mich, ist es auch immer noch. Ja. Also die ganzen Steuersachen und die ganzen Rechnungssachen, da bin ich so froh, dass meine Frau das macht. Also ich könnte das nicht. Ich habe da, ich will nicht sagen, eine Numerophobie, also eine Angst vor Zahlen, aber ich mache gerne mal ein Sudoku, ja, aber ansonsten ist Mathe für mich ganz, ganz furchtbar, was auch natürlich am Lehrer damals lag und so weiter. Sport, ich bin halt unsportlich, ich war immer klein und nicht richtig so entwickelt und fand das immer ganz furchtbar und Fußball immer der Letzte, der gewählt worden ist, die
ich
ganze
auch.
Palette.
Ich auch.
Ganz, ganz, ganz schlimm. Und das waren aber auch dann auf dem Gymnasium auch dann teilweise Fächer, die meine Versetzung gefährdet haben, Mathe und Sport. Wo ich dann irgendwann hingegangen bin, ich sag mal, Leute, es kann nicht sein, dass ihr mir jetzt eine schlechte Note in Sport gebt, nur weil ich nicht so schnell laufen kann. Das ist nicht, geht nicht so, ne?
Ja,
ja, und aber es gab halt, wie gesagt, Englisch habe ich immer sehr, sehr extrem geliebt und Kunst. Und mit Naturwissenschaften hatte ich es nicht so. Ne? Ja. Ich glaube, Naturwissenschaften, Chemie, Physik und so weiter, Biologie, das war, glaube ich, in der DDR gleichzusetzen wie in der BDR. Ich glaube, BRD, weil da gab es nicht irgendwie, die Ameisen waren nicht die Sozial-, ich habe ja mal eine Nummer gehabt, wo ich gesagt habe, bei Biene Maja ist ganz klar, ne, die Willi, die Drohne ist der fette Kapitalist, ne, und die Wespen sind die Nazis, und die Ameisen doch sind die Kommunisten, so, und dann hier, niemand hat die Absicht, einen Ameisenhaufen zu errichten. So, und so diese Biologie, ne, und dann halt diese ganzen anderen Fächer. Als du die Grundschule verlassen hast, wie ging das dann weiter bei dir?
Naja, ich habe dann ja eine Lehre gemacht als Konditor. Also
du warst gar nicht auf einer Weiterbildungsschule?
Nee, ich habe 10 Jahre und das war's dann. Nee.
So ein kluger Kopf wie du?
Ja, ich war wirklich zu blöd für die EOS, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber war das? Was EOS? Was? Wie ist das bei
euch? EOS, erweiterte Oberschule, also Gymnasium sozusagen.
Gymnasium. Also es gab bei euch kein Gymnasium, das hieß EOS.
Aber mir ist noch, mir ist noch eine Sache aufgefallen, wirklich im Vergleich mit meinen beiden Jungs. Das ist mir da erst bewusst geworden. Da dachte ich, stimmt, das kann doch alles gar nicht sein. Und zwar, ich höre das von meinem Sohn, dass der wirklich von Lehrern schwärmt. Also es gibt natürlich Arschlochlehrer und es gibt Lehrer, die wirklich furchtbar sind. Es gibt wirklich schlechte Lehrer und es gibt Lehrer, die nicht nur fantastisch sind und großartige Pädagogen sind, sondern die auch noch die Qualität haben, dass sie auch noch vertrauenswürdig sind, dass sie liebenswert sind und dass sie auch wirklich Partner sind und dass es Menschen sind, mit denen man reden kann.
Meistens sehen sie so aus wie Robin Williams.
Im besten Fall sehen sie aus wie der von uns so sehr geliebte Robin Williams. Genau.
In der Club der Toten Dichter. Aber das ist auf der einen Seite, ich komme gleich zurück zu den Lehrern, aber das ist auch wirklich ganz interessant, dass du nach der Grundschule, wann hast du dann die Lehre begonnen? Wie alt
1980 habe ich dann die Lehre begonnen.
Da warst du 14?
Da war ich 16.
Da warst du 16. Ja. Aber wann hast du denn die Grundschule beendet, Thomas?
Na, 1980. Ich habe die 1980 beendet und 2 Monate später habe ich mit der Lehre begonnen.
Aber wie lang war denn die Grundschule bei euch in der DDR?
Die ging 10 Jahre.
10 Jahre?
Ja.
Wir hatten 4 Jahre. Siehst du, das ist ja schon mal ein Riesenunterschied.
Naja, also Polytechnische Oberschule hieß das. Ja, Polytechnische Oberschule.
Wir hatten von der 1 bis zur 4. Klasse war Grundschule und ab der 5. war ich auf dem Gymnasium.
Ja.
Ab der 5. Klasse. Sieh mal, das
ist ein ganz anderes. Okay.
Ab der 5. war ich auf dem Gymnasium, ja.
Nee, also es gab die Kleinen sozusagen, also die Grundschule war 1. bis 4. und also, aber das Ganze lief eben unter dem Begriff Polytechnische Oberschule. Es gab aber auch Schüler, die wollten oder sollten von den Eltern oder was auch immer, die haben nur 8 Klassen gemacht. Die sind dann ab der 9. haben die schon eine Lehre
begonnen. Das gab es bei uns auch. Dann ist es doch ähnlich, dann hieß es nur anders bei euch.
Ja, ich glaube, das hieß
anders. Ja, es gab einige. Das ist total erstaunlich, weil zum Beispiel meine beiden anderen Podcast-Kumpels, Gary Streberch und Thorsten Sträter, die waren auch nicht auf dem Gymnasium.
Ja.
Und ich sag mal so, das hat denen jetzt auch nicht sonderlich geschadet.
Nee.
Also ich würde auch nicht sagen, dass die jetzt, dass ich denen jetzt, sag mal so, der feine Herr geht aufs Gymnasium, macht Abitur. Ich war ein sehr durchschnittlicher Schüler.
Ich
war also sehr mittelprächtig. Also mein Abi habe ich mit 2,9 gebaut, aber auch nur deswegen, weil ich in den meinen Hauptfächern in Kunst und in Englisch sehr gut war und in meinen Nebenfächern, das waren Philosophie und Mathe, aus Gründen, die ich bis heute nicht verstehe, warum ich Philosophie und Mathe genommen habe als Nebenfächer, total beschissen war. Ja? Also ich hätte einen viel besseren Schnitt gehabt, wenn ich besser gewählt hätte damals. Aber um mal noch mal kurz auf dieses mit dem Englisch zurückzukommen und mit den Lehrern.
Ja.
Ich hatte einen ganz wunderbaren Englischlehrer, der hieß Axel Hillebrand, und dessen Witwe war jetzt gerade bei mir bei einer Lesung. Und der war mir so wichtig, der hat mich so herangeführt an die Sprache und hat mir gesagt, hör mal, Hennes, wir haben dann Shakespeare gemacht und Macbeth, und dann hat gesagt, Hennes, lies das mal, das solltest du lesen. Das hat nur mir das gesagt, du bist so ein Englischfreak, lies das mal bitte. Und der hat mich, und als ich dann das Abi dann gebaut habe, und danach habe ich mich auch dann privat mit ihm getroffen und ganz oft, und war dann auch bei seiner Verabschiedung, als er dann in Pension gegangen ist. Er ist dann leider sehr, sehr kurz darauf gestorben, er hatte Diabetes, und ich war einfach so froh, dass ich ihm wirklich bei unserem letzten Treffen noch sagen konnte, hör mal, Axel, das ist mir so wichtig, du warst mir so wichtig in meinem Leben und auch für mein Studium, dass ich glaube, ohne dich hätte ich das alles irgendwie ganz anders gesehen. Und der war wirklich so eine Leitfigur, so was ganz, ganz Positives. Ich habe den wirklich, wirklich geliebt und ich träume heute noch von ihm. Ich träume heute noch von ihm, dass ich mit ihm zusammensitze und er erzählt mir was, ich höre seine Stimme und es gibt diese Menschen, es gibt diese und die hattest du wahrscheinlich dann nicht so.
Die hatte ich nicht so. Die hatte ich nicht so. Nein, aber ich habe das dann eben blocklich über meinen Sohn habe ich das dann eben auch mitgekriegt. Ja. Dass der dann eben auch so ein, zwei Lehrer hat, die das sind Freunde oder das sind Leute auf Augenhöhe, die ihn einfach abholen und die eben genau dieser Punkt, und das hat mir eben auch, meine Frau hat mir das auch erzählt, dass sie eben auch ein, zwei Lehrer hatte, die haben wirklich ihr Leben gerettet, einfach mit so einem gewissen Input und auch eben so, so Lebensweisheiten weiterzugeben und einfach zu sagen, sie hatte zum Beispiel einen Lehrer, er hat gesagt, lasst euch nicht alles gefallen und steht auf und begehrt auf und Widerspruch ist nichts Verkehrtes. Und wenn du eine andere Meinung dazu hast, dann hast du auch einen Grund. So. Ja, und das ist natürlich genau das, was in einer Diktatur überhaupt nicht erwünscht ist, die eigene Meinung. Und ich will nicht sagen, dass ich alle meine Lehrer gehasst habe, aber es waren wirklich viele Lehrer dabei, mit denen ich wirklich nichts am Hut hatte, um es mal nett zu sagen. Und es gab ein, zwei Lehrer, die mochte ich und die mochten mich, glaube ich, auch, aber sie konnten einfach aus diesem Korsett nicht raus.
Ja,
und dieses Korsett DDR, und man muss es vielleicht einfach mal so sagen, auch für die Ostalgiker, die das jetzt emotional vielleicht verklären und sagen, ach, so schlimm war das gar nicht, wie der Nikolai das sagt. Die DDR war eine Diktatur, das kann man drehen und wenden, wie man will. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, auch dann nochmal ein bisschen nachgelesen und was dann alles wieder hochkommt, denn dann ab 1978 gab es dann ZV, Zivilverteidigung, das war dann so ab der 8. Klasse, so eine paramilitärische oder vormilitärische Ausbildung, die dann, also das erinnerte mich dann doch schon sehr an Preußen und an früher und dachte ich mir so, das ist alles nicht richtig, was die hier machen. Und das kann man sich einfach nicht schönreden. Und ich finde es absolut okay, dass man vielleicht Lehrer hat, die man hasst oder dass man Lehrer hat, mit denen man nicht klarkommt. Und wahrscheinlich wird es den Lehrern genauso gehen, dass die Schüler haben, mit denen sie nicht klarkommen. Aber genauso ist es normal, dass man einen Lehrer hat, in dem man sich verliebt oder einen Lehrer, zu dem man eine sehr starke, positive, emotionale Bindung aufbaut und wo das auch zurückkommt, wo man wirklich partnerschaftlich sich in die Augen schaut und einfach sagt, guck mal, also das, was du erzählt hast, ne? Oder bei meinem Sohn, der Musiklehrer meines Sohnes, die machen jetzt Nummern von John Coltrane und die unterhalten sich über Jacob Collier und unterhalten sich wirklich, also das ist auf Augenhöhe, das Ganze.
Wie war denn das bei dir mit Musik? Weil diese ganzen künstlerischen Fächer natürlich, du kannst natürlich nicht sagen so, es gibt nur Kunst in der DDR oder in der Sowjetunion, sondern ich weiß genau, als ich das erste Mal rüber gemacht habe, 91 und mir ein Theaterstück in Erfurt angeguckt habe und einfach auch gemerkt, dass es ein ganz anderes Art, ganz andere Art von Theater ist. Shakespeare war ja immer sehr, sehr groß bei euch.
Auch, ja. Shakespeare, ja, immer ganz, ganz Molière.
Klar. Da ist ja die Kunst. Und gerade bei Musik, wo du es gerade erwähnst, ich hatte einen ganz wunderbaren, also ich hatte einen Musiklehrer, für den gab es nur Klassik, und so und alles andere Rockmusik war böse und das war einfach das nicht wertig so.
Ja.
Pass auf. Und dann hatten wir endlich einen Musiklehrer, den Herrn Schweihoff, und der hat uns The Wall von Pink Floyd vorgespielt.
Hervorragend.
Und das hat mich umgehauen. Das hat mich total umgehauen. Und weil das natürlich die Musik war oder die künstlerische Sprache war, die uns in dem Moment auch wirklich interessiert hat. Und ich glaube, ganz ehrlich, durch diese Strenge mit der Klassik im Musikunterricht habe ich heute immer noch ein Problem mit Klassik. Und ich werde irgendwann mal den Punkt in meinem Leben erreichen, wo ich Klassik auch gut finden werde, und wo ich sage, ich höre gerne auch orchestrale Soundtracks und James Horner und alles Mögliche, aber und John Williams, es ist die Klassik der modernen Zeit, aber mir ist das wirklich verleidet worden damals auch, ne? Und dieser Musiklehrer, der hat wirklich dann auch quasi, der war auch sehr jung und hat quasi dann auch unsere Sprache gesprochen. Dann habe ich gemerkt, okay, nicht alles, was du selber gut findest, ist jetzt irgendwie Quatsch und trivial oder so, sondern es hat eine Bedeutung und es hat eine Richtigkeit.
Ja.
Ne? Und wie war das mit Musik bei euch?
Musik, es war, das klingt jetzt merkwürdig und das klingt so, als ob ich mir das ausdenken würde, aber die Musik Es ging viel um zeitgenössische Musik, aber das war wirklich sehr viel, ja, ich sag's mal ganz platt, Parteilieder. Also alte Arbeiterkampflieder, ne? Ob das nur die Internationale ist, natürlich die Nationalhymne der DDR, Wann wir schreiten, Seit an Seit und die alten Lieder singen oder Dem Morgenrot entgegen. Also diese ganzen Lieder, die habe ich alle noch drauf.
Aber dann, Klassik habt ihr auch besprochen.
Also wir hatten natürlich auch Klassik, Musik. Aber natürlich dann gab es eben auch noch...
Ne? Klar, Leipzig.
Und na, logisch, klar. Ja. Aber wir hatten dann eben auch ganz viel so Pionierlieder, Die Heimat hat sich schön gemacht und Tau blitzt ihr im Haar und lauter sich, also ganz viele solche Lieder und eben ganz viel zeitgenössische Pionierlieder und eben auch so zeitgenössische symphonische Musik und natürlich klar, dann kam eben viel Klassik und es war eben doch alles sehr limitiert und ich habe dann irgendwann mal in meiner Schule eine Lawine losgetreten, rein ideologisch betrachtet, das war einfach so, also ich wollte das im Großen und Ganzen gar nicht, aber ich dachte mir, probier's mal sehen, was passiert. Und zwar, ich musste in der 8. Klasse einen Vortrag halten. Und diese Vorträge, die es bis dato immer gab, waren inhaltlich mehr oder weniger festgesetzt. Also ein Vortrag über Käthe Kollwitz oder über Lenin oder über das Leben von Karl Marx oder über Sigmund Jähn, den ersten Kosmonauten. Also sehr parteilich, sehr politisch und so. Und ich hatte mir ein Freund das sogenannte Beat-Lexikon geschenkt. Und im Beat-Lexikon war eben die Biografie der Beatles. Und zwei Monate vorher hatte mir mein Cousin zwei 60er-Kassetten geschenkt kopiert mit Beatles-Musik. So, also ich war total im Beatles-Fieber. Ich hörte rund um die Beatles. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Vortrag über die Beatles gemacht im Deutschunterricht. Die Beatles waren keine persona non grata, also es war schon alles okay.
Das war aber auch da war ja auch Ulbricht schon weg, von wegen dieses ständige Yeah, yeah, yeah.
Ja, und so, die Kultur des Yeah, yeah, yeah muss sofort aufhören, ja? Ist eine gute Sache, Genossen. Jedenfalls habe ich dann einen Vortrag und meine Lehrerin freute sich insgeheim, ich bekam eine 1 und dann trat ich plötzlich eine Lawine los. Auf einmal begriffen ganz viele in meiner Schule, weil sie das natürlich rumsprach, man muss nicht über die Dinge reden, die so vorgesagt, man kann ja über Dinge reden, die einen interessieren. Der eine hielt einen Vortrag über Elvis, dann kamen Mädchen, die hielten einen Vortrag über ihr Meerschweinchen, ein anderer irgendwie über das Motorrad, was er sich später mal kaufen wird. Also plötzlich, und das ist ja genau diese Individualität, vor der die DDR immer Angst hatte. Ja. Aber es war sozusagen ideologisch von meiner Seite so abgefedert, und es war ja fachlich auch absolut sauber. Ne? Es war ja nach wie vor ein Vortrag und du musstest dich vorbereiten und musstest also inhaltlich und von der Form musstest du das alles einsetzen. Und das waren dann auf einmal Vorträge, bei denen alle gerne zuhörten. Der eine macht einen Vortrag über seinen Lieblingsfilm und da gab es dann auch keinen Widerstand. Aber es war ganz, ganz merkwürdig, was dann plötzlich in meiner Schule passierte.
Ja.
Gab's bei dir, wie war das bei dir mit Vorträgen? Musstest du auch sowas machen im Deutschunterricht oder so?
Ich kann mich da dunkel dran erinnern, aber da ich Deutsch auch jetzt nicht so toll fand, also auch, ist einfach so. Also ich kann mich nur an eine Sache erinnern, vielleicht können wir damit abschließen. Da wurde ganz tump und doof das Gedicht Der Knabe im Moor vorgetragen von Annette von Droste-Hülshoff, kennt man, ne? Finster ist, durch das Moor zu gehen. Und jeder musste zwei Zeilen lesen. Das ging dann so reihum.
Ja.
Und neben mir saß mein Schulfreund Thomas Schremmer. Der stupste mich irgendwann mal an und ich merkte so, wie er grinste. Und Thomas war immer der, der den größten Scheiß gemacht hat. Und er deutete auf eine Zeile. Es gibt diese berühmte Zeile bei Der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff. Der Knabe steht an der Scheide. So, und darauf zeigte Thomas, und jetzt kam dieses Gedicht immer näher zu uns und wir rechneten schon aus, wer diesen Satz sagen muss. Und wir waren nicht die Einzigen, die das gesehen hatten. Und du merktest, kennst du dieses Gefühl, wenn du in der Klasse bist und es entsteht so eine Unruhe? Und
alle wissen, warum.
Und alle wissen, warum. Und Thomas bekam ein rotes Gesicht. Ihm liefen die Tränen die Wange runter, weil er sich so zusammenreißen musste. Und das ist ein Gefühl, das hatte ich, das habe ich auch ab und zu mal mit dir. Ja. Aber das habe ich wirklich in der Schule ganz oft gehabt. Yeah. Und Dann kam diese Zeile, der Knabe steht an der Scheide. Ich weiß nicht mal, wer es aussprechen musste. Auf jeden Fall, als dieser Satz gesagt worden ist, der Knabe, es handelt sich um die Wegscheide natürlich.
Natürlich, ne?
Aber
natürlich.
Wir waren damals, keine Ahnung. Und in dem Moment, wo dieser Satz gesagt wurde, brach das ganze Klassenzimmer zusammen vor Lachen. Und unser Deutschlehrer, Herbert Nazik, hat sich total aufgeregt. Ihr seid so infantil. Das ist unmöglich. Das ist Literatur. Und wirklich, ich kann mich noch wirklich daran erinnern, dass ich in der Schule Freunden gegenüber saß und wir blöde Gesichter gemacht haben und uns zusammenreißen mussten, damit wir nicht laut loslachen mussten. Und und einfach, wir haben halt auch unheimlich viel Scheiße gemacht auf dem Gymnasium. Also da so unglaublich. Dann gab es einmal bei Geschichte bei Herr Holland hat Thomas einen Vortrag gehalten über Ludwig den 14. Und stand vorne und erzählte, ja, und dann kackten sie auf die Treppe und pissten hinter die Vorhänge und trieben es auf den blumig ausgeschmissen, wir alle so, und Herr Holland, halt, stopp, und so, wieso, das steht hier alles, und so, ne. Oder ich kann mich noch erinnern, das war schon in der Oberstufe, da haben wir Wojciech gemacht, Wojciech von Georg Büchner, wunderbares Stück Wojciech. Und dann gibt es doch die Stelle direkt am Anfang, wo er den Oberst oder den General rasiert.
Ach so, er hat auf die Straße, genau.
Er hat auf die Straße gepisst, so. Ja. Er hat auf die Straße gepisst, ich hab's gesehen. Und das mussten wir dann umschreiben. Das Urinieren des Wojciech. Wir haben dann wirklich alles versucht, um Pissen zu schreiben. Aber wie wolltest du das auch machen? Wir haben auch tierisch uns kaputt gelacht dabei halt, ne? Und das waren halt so Freunde, die ich teilweise immer noch hab und mit denen ich immer genau diesen Scheiß rede, den wir damals gemacht haben. Es war, wir hatten wirklich eine sehr unschuldige, sehr, sehr freie Zeit wir haben so viel Mist gemacht und ich glaube auch so ein bisschen, der Grundstein wurde damals auch gelegt für mich, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will das eigentlich weitermachen.
Ich will dafür Geld haben.
Und ich will dafür Geld nehmen und ich will mich mit Leuten umgeben, mit denen ich genau sowas, ich kann mich auch noch an eine Sache erinnern, das war viel später, das war in der Köln Comedy Schule. Ich habe ja die Köln Comedy Schule besucht.
Ja.
In Köln. Und da gab es eine Klasse, ein Gespräch und das war der Jahrgang 2001. Da war unter anderem Ingo Oschmann auch dabei und Bülent Ceylan.
Ja.
Und da gab es ein Gespräch mit einem Journalisten und Thomas Hermanns war da. Thomas Hermanns war Referent und ich saß Bülent gegenüber und der Journalist war auch homosexuell und die beiden, Thomas und er, fingen auf einmal an, sich so zu unterhalten und man merkt da, also da die finden gerade nicht zueinander, aber man merkt, okay, die reden jetzt so und es geht eigentlich um was ganz anderes und ich guckte Bülent an und Bülent guckte mich an und wir beide mussten so lachen. Wir mussten ohne was zu sagen, weißt du, so von wegen so, ich glaube, ich habe nur mit den Augen gerollt und er hat was gemacht und wir haben so gelacht und nur wir beide, weißt du, dieses Gefühl. Das ist jetzt nur so von wegen so, und das war so, und das verbinde ich eigentlich mit meiner Schulzeit. Es gab natürlich ganz schlimme Sachen in meiner Schulzeit, dass ich da sehr gelitten habe in Mathe und wirklich Angst hatte vor Mathe, Albträume hatte. Ich habe Sport gehasst. Ich war natürlich jahrelang immer unglücklich verliebt in irgendjemanden in meiner Schulzeit. Ja. Aber diese lustigen Momente, diese Momente, wo ich wirklich mit Freunden Scheiß gemacht habe oder dann halt in der Pause über die Otto-Sendung oder über Nonstop Nonsense gesprochen habe, das waren Sachen, die ich nicht vergessen habe und die ich auch mitgenommen habe
aus
der Schulzeit. Ich glaube, das ist, ich will das nicht romantisch verklären, aber ich glaube schon, dass das Positive dann am Ende dann doch überwiegt und bleibt.
Ja, ja. Na gut, ich meine, was, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann ist das so ein bitterer Beigeschmack, sage ich jetzt mal so. Aber ansonsten habe ich in diesen 10 Jahren, habe da nicht gelitten. Also es war nicht immer schön, aber ich habe das irgendwie hingekriegt und ich habe auch keinen Schaden davon. Mhm. Also alles wunderbar, ich habe das irgendwie alles hingekriegt, aber ich habe natürlich, es war so durchschaubar, weißt du, so dieses ganze System.
Irgendwann ist es klar
und es war relativ schnell klar und dann dachte ich mir, okay, so, das sind also die Spielregeln, gut, mach einfach mit, halt, ansonsten halt die Fresse.
Augen zu und
durch. Augen zu und durch und Das Schöne ist wirklich, und da muss ich wirklich, da denke ich gerne dran zurück, ich habe immer noch Kontakt zu einigen Schulfreunden, du ja auch, und mit denen treffe ich mich immer noch, wenn ich in Leipzig bin, und ganz besonders mit meinem liebsten Schulfreund, mit dem René, der ja auch mittlerweile Techniker ist, und das ist auch eine ganz tolle Geschichte, also die Lebensgeschichte von René und von mir, die ist auch ganz irre, also uns verbindet einfach diese Schulzeit, und da denke ich natürlich dann schon zurück und so, und es ja, aber...
Und heute bin ich der Großvater und schenke dir jetzt mal ein Werthers Echte, so nach dem Motto.
So ist es.
So ist es. Aber ich werde mir auf jeden Fall die Tage mal wieder Club der Toten Dichter angucken nach diesem Gespräch. Ich habe ja seit Robin Williams Tod nicht wirklich viele Filme von ihm gesehen, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe.
Natürlich.
Und aber das ist wirklich ein Film, der mich damals, vor allen Dingen auch, ich habe den ja, der lief ja dann damals, da fing ich ja gerade an mit Theater und da habe ich ja gerade den Puck gespielt. Im Sommernachtstraum. Und da geht's ja, um dieses Stück, um diese Rolle geht's ja. Der Sean William Scott spielt ja den Puck. Und das ist ja der, der sich dann am Ende dann umbringt. Auch wer alles mitspielt. Michael Ironside und der junge Ethan Hawke und ganz, ganz fantastische Besetzung und großartiger Film. Also vielleicht
das ist ein ganz, ganz großer Film.
Ja. Ganz, ganz toller Film. So. Und wir sind schon wieder über eine Stunde. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen abgeholt in die Schulzeit und wieder auch zurückgebracht. Nicht so wie Christopher Nolan, euch einfach irgendwo
aussetzen und dann weggehen.
Aussetzen und weggehen.
Genau.
So, keine Ahnung. So, ne? Auf jeden Fall. Aber es war ein tolles Gespräch mal wieder, mein Lieber. Ich wünsche dir eine schöne Woche, euch auch natürlich. Und wir hören uns nächsten Montag wieder, wenn es wieder heißt, und das machen wir jetzt unisono,
blühende.
Nein, das war jetzt mit nochmal. Wenn es wieder heißt, blühende
Landschaften.
Na, fast.
Ja, fast.
Nee, beinahe. Nächstes Mal.
Machen wir.
Das üben wir nochmal.
Tschüss.